Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik ordnen für euch Experten aus der deutschen VC-Szene hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup-Landschaft ein, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Welche Trends sind aktuell in der Startup-Szene zu erkennen oder warum hat dieser Investor genau dort investiert? Solche und ähnliche Fragen ordnen unsere Experten hier ein. In diesem Sinne begrüßen wir heute Bastian Haslinger, Vice President von Picus Capital, der die folgenden Themen mitgebracht hat. Das Berliner Startup Frequenz sammelt eine zweistellige Millionensumme in einer Finanzierungsrunde von SET Ventures und 468 Capital. Die Gründer selbst haben auch in einen Teil dieser Summe mitinvestiert. Vor allem in heutigen Zeiten wichtig, Frequenz versucht das Stromnetz via einer KI besser zu steuern, um damit unter anderem Stromkosten und CO2-Emissionen zu reduzieren. Dann das US-Startup Swiftly Systems hat eine 100 Millionen Dollar große Series C Finanzierungsrunde abgeschlossen, angeführt von BRV Capital. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Bastian und Jan.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, sehr schön. Ja, dann freue ich mich, Bastian Haslinger ist wieder hier, Vice President von Picus Capital. Hallo Bastian.
Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein.
Ja, länger nicht gesprochen und vielleicht ja, fangen wir direkt mal mit euch an. Ich habe gesehen bei Crunchbase, da wurde eine ganze Menge announced im Ende August, Anfang September. Das heißt, das Sommerloch ist vorbei.
Das Sommerloch ist absolut vorbei. Hat bei uns auch nicht so nie so wirklich stattgefunden, das Sommerloch. Bei uns ging es fröhlich weiter. Aber jetzt hat es definitiv wieder richtig Fahrt aufgenommen.
Ja, dann erzähl doch vielleicht mal kurz, wer Picus Capital ist, was ihr macht. Und vielleicht kannst du in dem Kontext ja mal kurz die Announcements zumindest, die Runden, die bei Crunchbase da genannt sind, das sind insgesamt vier Stück, vielleicht mal kurz vorstellen.
Ja, super gerne. Also Picus Capital, wir sind ein Frühphasen-Technologie-Investor. Wir machen das Ganze mit einem sehr globalen Fußabdruck, also haben wirklich Büros in allen relevanten Tech-Hubs der Welt, von München, Berlin, Stockholm, London, über New York, Sao Paulo, Bangalore und Beijing, also wirklich mit einer globalen Perspektive auf die Dinge. Wird sich jetzt auch gleich nochmal zeigen, wenn wir die announced Investments besprechen. Wir investieren grundsätzlich super langfristig, also wirklich von den ganz frühen Phasen, in der Regel Pre-Seed, Seed-Stage, bis hin zum IPO und auch darüber hinaus noch. Also haben eine sehr, sehr langfristige Investmentphilosophie und können wirklich eigentlich über den kompletten Lifecycle von unseren Portfoliofirmen weiter mitinvestieren und machen das Ganze sehr sektoragnostisch. Also wir investieren wirklich in alles von so ein bisschen in diesen Standardindustrien wie PropTech, FinTech, HR-Tech, aber dann bis hin zu Cybersecurity, Crypto, Web3, Robotics und Biotech. Also wir bauen gerade auch ein eigenes Biotech-Team auf und sind damit sehr, sehr flexibel. Für uns ist immer wichtig, im Kern muss es digital sein oder sehr, sehr stark tech-enabled und skalierbar. Und sonst schauen wir uns alles extrem gerne an. Je früher, desto besser.
Also viele, viele Themen, viele Länder und viele Phasen. Ja, das finde ich immer ganz spannend. Das heißt, gibt eigentlich fast nichts, was ihr nicht macht, ne? Hat man den Eindruck. Dann erzähl doch mal vielleicht ganz kurz die Runden, die ich jetzt hier gesehen habe. Das ist ja sehr spannend. Value Case hatte ich ja hier sogar schon im Podcast. Ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Richtet sich, glaube ich, kann man sagen, an alle, die Sales machen, ne?
Ganz genau. Value Case ist so ein Sales Enablement. Also wie kann man die Kommunikation und insgesamt so die Workflows zwischen Sales-Mitarbeitern und ihren Kunden auch effizient gestalten. Da waren wir auch wirklich ein ganz früher Investor, schon in der Pre-Seed-Runde dabei. Die sind jetzt auf einem super Weg und haben jetzt ja auch ihre so konsolidierte Seed-Runde announced. Dann Caesar waren wahrscheinlich auch schon mal bei dir. Der Magnus ist da der Hauptgründer, sind so im Carbon Offsetting Space unterwegs, ermöglichen das also Unternehmen, Wirklich die Emissionen, die sie nicht reduzieren können, dann aufzusetzen über Carbon Credits und machen dann nicht nur den Marktplatz, sondern auch eine spannende so eine SaaS-Lösung für die Unternehmen, um ihre Carbon Credits zu managen. Also wirklich sehr so eines der großen Themen, die aktuell ja immer mehr Relevanz gewinnen und super, super spannendes Investment, wo wir jetzt ein paar Top-Investoren auch noch mit reinbekommen haben für das Thema, die sich insbesondere in dem ganzen so Carbon Removal und Impact Space auskennen. Das sind einerseits Carbon Removal Partners und Norsken. Sind wir super happy, dass die mit an Bord gekommen sind. Also die beiden sind auch in Deutschland, Value Case in Hamburg, Caesar in Berlin. Und dann haben wir zusätzlich noch, wurde eine Follow-up-Runde von Space AI announced. Das ist eins von unseren ja, ist eigentlich eine ganz spannende Cross-Section. Einerseits Crypto Web 3 und andererseits DevOps Tools. Also es geht so um AI und Machine Learning Lösungen für Web 3 Applications. Und auch super spannendes Thema, bei dem gerade extrem viel passiert. Und dann, um das Ganze so ein bisschen den Industrie- und Themenmix abzurunden, gibt es auch Caju in Brasilien, die auch eine größere Follow-up-Runde announced haben. Und die sind in dem breiteren so Spend-Management und HR-Tech-Space unterwegs. Und ja, ich glaube, ganz gutes Beispiel von auf der ganzen Welt verteilt, in verschiedensten Industrien. Wir waren immer schon in der ersten Runde eigentlich mit dabei. Und ja, deswegen wahrscheinlich ganz gutes Beispiel, wie wir agieren.
Ja, aber wirklich auch spannend, wer bei euch da den Überblick behält. Ne? Ist ja wirklich sehr, sehr viel los und wie gesagt auch global. Den Magnus hatte ich schon mal im Podcast, habe ich gerade geguckt, der war aber im April hier. Da gab es wohl die erste Runde, die Pre-Seed-Runde. Das heißt, jetzt gibt es quasi den Grund, ihn nochmal einzuladen. Ja.
Richtig, solltest du nochmal sprechen. Ja, ja.
Nee, sehr, sehr cool. Und sag mal ganz kurz, wenn ihr sektoragnostisch unterwegs seid, wir merken ja gerade, das gesamte Marktumfeld ist ein bisschen schwieriger geworden, gerade für Later-Stage-Unternehmen. Hast du da einen Blick drauf oder habt ihr dann eine These dazu, welche Sektoren davon irgendwie am wenigsten betroffen sind und welche am meisten, also oder welche am einfachsten, sagen wir, oder unbeschadetsten durch die Krise kommen? Wenn man es überhaupt Krise nennen darf. Ich weiß gar nicht, ob man das Wort überhaupt benutzen sollte.
Ja. Krise.
Herausforderung, ja.
Genau, ja. Das wird jetzt eine spannende Zeit auf jeden Fall. So, was wir in letzter Zeit im Markt sehen, ist, dass und genau wie es zum Beispiel auch während Corona war, es gab einige Bereiche, die sehr stark von der Pandemie profitiert haben tatsächlich. So alles, was in Richtung Remote Work, Digitalisierung, digitale Kollaboration am Arbeitsplatz, aber natürlich auch so der ganze Gesundheitsbereich und Digitalisierung dort.
E-Commerce, ja.
E-Commerce natürlich auch sehr, sehr stark. Das heißt, so schlimm die Pandemie auch war, so ein bisschen als Katalysator hat sie eben auch für verschiedene Bereiche dann praktisch agiert. Und jetzt aktuell sehen wir das ähnlich. So ein bisschen geringerem Ausmaß. Also es gibt so bestimmte Bereiche, beispielsweise die ganze Energy-Tech-Space ist natürlich durch die aktuelle Energiekrise wahnsinnig viel Druck drauf, weshalb dadurch natürlich sehr viel Handlungsbedarf so deutlich wird und entsteht. Das heißt, im ganzen Energy, aber auch Sustainability-Space sehen wir gerade sehr viel Aktivität insgesamt bei allen so eher Deep-Tech-Lösungen, wo es darum geht, Technologie zu finanzieren, sehen wir auch nach wie vor, dass sehr viel passiert. Und Themen, die jetzt aktuell mit Sicherheit erstmal so ein bisschen langsamer sich entwickeln werden, ist alles, was sehr stark auf Marketing auf Marketing beruht, das Wachstum. Und da wird es mit Sicherheit so ein bisschen vorsichtiger sein und entsprechend auch werden die Investoren da potenziell ein bisschen vorsichtiger sein, wenn es da darum geht, einfach Geld nachzuschießen, nur um Marketing und Customer Acquisition zu betreiben. Genau, also ich glaube, grundsätzlich wird es für alle Branchen so ein bisschen schwieriger werden, einfach weil die Märkte per se wahrscheinlich runtergehen werden. Und aber manche so Sektoren wie Energie zum Beispiel wird bestimmt auch ein sehr starker Katalysator sein.
Aber das heißt, ich höre raus, diese Landgrabbing-Phase, die wir bei vielen Unternehmen gesehen haben in der letzten Zeit, die ist erstmal wahrscheinlich zumindest in manchen Bereichen vorbei, ne?
Ja, es wird sich zeigen. Also es könnte natürlich auch sein, dass genau solche Phasen, wo manche Unternehmen ins Straucheln kommen, dass sie von anderen genutzt werden, um so ein bisschen Konsolidierung zu betreiben. Ist ja in einer gewissen Art und Weise auch Landgrabbing. Aber so dieses pure, basierend auf, ja, auf super starken Marketing und Growth Spend in neue Geografien oder Produktrichtungen reinzugehen, ist mit Sicherheit was, was wir weniger sehen werden in den nächsten Monaten.
Das heißt, Google und Facebook und so weiter, die ganzen klassischen Marketingkanäle haben vielleicht sogar ein bisschen schlechte Karten gerade, ne? Aber ich finde, wenn du jetzt gerade Energie angesprochen hast, mehrfach, das ist eigentlich eine super Brücke zum ersten Thema, was du mitgebracht hast, denn das Unternehmen heißt tatsächlich sogar von der, ich habe mal im Handelsregister guckt, Frequenz Energy as a Service GmbH. Und das sagt ja eigentlich schon alles, ne?
Ganz genau. Ja, ist, glaube ich, so eins der Themen, die wirklich da optimal reinpassen. Ist auch noch so ein bisschen, ja, wir wissen gar nicht genau, was da passiert ist. Es ging nur gestern heute die Tage durch die Medien, dass jetzt gerade wieder eine größere zweistellige Millionensumme in das Unternehmen geflossen ist. Was ich mir sehr gut vorstellen kann angesichts der aktuellen Marktbedingungen und dem ja und dem positiven Trend in dem ganzen für das ganze Thema gegründet von ja so zwei Veteranen aus Berlin, die davor Socio, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sociomantic
ja, Sociomantic, glaube ich, ne? Ich bin nicht ganz sicher, ja.
Genau, ja. Und das ja für mehrere 100 Millionen auch verkauft haben und sich dann eben anschließend an das Thema Frequenz gemacht haben, was sie jetzt eben aufbauen. Ein sehr, sehr spannendes Thema, wie gesagt, einerseits aufgrund der Makrolage, also die aktuelle Energiekrise und der Druck auf den gesamten Energiemarkt sorgt eben dafür, dass man hier in Deutschland auch darüber nachdenkt, naja, wie wird sich der Energiemarkt und die Energieindustrie denn in der Zukunft entwickeln? Und wie sollte sie sich auch entwickeln? Und die Entwicklung ist eben ganz stark in Richtung eines dezentralen Energiemarktes. Also während früher es eine geringe Anzahl an Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken gab, die eben die gesamte Bevölkerung und alle eben Unternehmen, die hier aktiv sind, beliefert haben, ist es mittlerweile anders, dass eigentlich jeder Konsument auch zum Produzent wird und damit dieser ganze Energiemarkt deutlich dezentraler gestaltet ist oder wird. Und Frequenz ist eben genau so in diesem Trendbereich unterwegs und ermöglicht es insbesondere Unternehmen vom Konsument auch zum Produzent zu werden und stellt da so eine vollumfängliche Lösung für den Stromkonsum und Strombeschaffung von Unternehmen zur Verfügung.
Und es sind halt irgendwie alle Buzzwords drin, die, glaube ich, gerade total angesagt sind. Wo man wünscht diesen Unternehmen, glaube ich, auch erstmal, dass sie erfolgreich sind, ne? Aber irgendwie ein intelligentes Microgrid mit auf Basis von künstlicher Intelligenz zur Reduktion von Stromkosten, Strombeschaffungskosten und CO2-Emissionen. Also ein großer Bogen, glaube ich, der wahrscheinlich auf sehr positives Echo stoßen wird, ne?
Genau, also wir sind den ganzen Space natürlich auch super aktiv. Ja, durch unsere Investments in Unternehmen wie beispielsweise Enpal, wo wir auch der erste Investor waren, Unternehmen wie Solarize hier in Berlin, also beide sehr, sehr stark auch in diesem dezentralen Energiemarkt unterwegs. Und tatsächlich kann man so eine gewisse Parallele ziehen zwischen dem, was Frequenz macht und was Enpal macht. Frequenz hat tatsächlich auch so diesen Full-Stack-Ansatz von wir stellen einerseits oder helfen in der Planung und in der ja, Bereitstellung der Assets, also Assets in dem Falle Batterien, Solaranlagen, Wärmepumpen, Chargepoints, bieten dann auch eine Softwarelösung an, um eben die Steuerung der verschiedenen Systeme und Assets zu ermöglichen, auch basierend auf aktuellen Marktinformationen. Und was Frequenz on top noch macht, ist, die bieten auch an, selbst zum Stromanbieter zu werden. Also dass Frequenz wirklich der Stromanbieter für die Unternehmen dann wird und darum herum eben auch dann die Assets mit ihrer Softwarelösung betreiben. Und Enpal hat zumindest in gewisser Hinsicht eine Ähnlichkeit damit, dass sie eben auch die Assets zur Verfügung stellen. Die Assets, die gehören ja dann auch wirklich Enpal, dass sie eben auch diese Energiemanagementsysteme zur Verfügung stellen. Und die Vision letztendlich von Enpal ist natürlich wirklich zur dezentralen Utility Company zu werden, wo man eben auch den Strom, der produziert wird, dass man ihn an andere Member von der Empire Community dann auch weiterverkaufen kann. Und es geht schon im weitesten Sinne in die Richtung, was Frequenz hier skizziert. Und ist insbesondere jetzt natürlich eine ganz andere Kundengruppe mit Fokus auf größere Industriekunden, aber auch für die Industriekunden ein sehr, sehr spannender Use Case, einfach weil der Strompreis für Unternehmen setzt sich ja anders zusammen als sehr für Konsumenten. Da ist insbesondere diese Komponente des Leistungspreises bei Großkunden sehr, sehr wichtig, wo man eben nicht nur, also man zahlt als Unternehmen nicht nur für den Strom, für die Strommenge, die man eben verbraucht, die man abnimmt, sondern man zahlt auch einen bestimmten Leistungspreis basierend auf der Lastspitze, die so ein Unternehmen hat. Und das kann extrem teuer werden für Unternehmen. Und da sind so Modelle, die das Ganze, so Peak Shaving nennt sich das, ermöglichen und damit die Lastspitze möglichst gering halten, bieten auch so einen direkten Mehrwert irgendwie für die Industrieunternehmen.
Ich glaube, Enpal, also da habt ihr das ist wahrscheinlich eines eurer besten Pferde im Stall, nehme ich an, ne? Weil die haben es ja wirklich ganz, ganz großartig entwickelt. Ist auch, glaube ich, nichts gegen zu sagen, außer wenn ich vielleicht dann das Haar in der Suppe suchen sollte, würde ich sagen, im Vergleich jetzt zu Frequenz, ist natürlich Enpal extrem asset-heavy, ne?
Genau, bei Frequenz bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob sie die Assets selbst dann auch halten und betreiben.
Ich habe es als eine reine Softwarelösung verstanden, aber das.
Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich kenne das Unternehmen jetzt auch nicht direkt selbst, aber sie helfen zumindest mit den Assets. Ob sie sie selbst betreiben, kann ich jetzt nicht genau sagen. Bei Enpal, man kann das einerseits als als positiv, als negativer Gesichtspunkt sagen, andererseits natürlich auch als sehr positiv, dadurch, dass Enpal eben wirklich zur dezentralen Energiekompanie wird. Dadurch, dass ihnen die Assets auch gehören, haben sie natürlich eine ganz andere Flexibilität. Und so dieser voll integrierte Ansatz ist was wir tatsächlich so mehr und mehr auch sehen. Also es gibt Player in den USA, Tesseract haben vorletzte Woche, glaube ich, ihre 70 Millionen Pre-Seed-Runde announced.
Okay.
Eben auch sehr, sehr spannendes Thema. Und die bauen letztendlich auch eine voll integrierte neue Utility-Company auf und nutzen den großen Betrag, den sie da geraced haben, eben auch, um eigenen Supply zu bauen. Das heißt, sie bauen eigene Windkraftwerke, eigene Solarkraftwerke, um da die volle Kontrolle zu haben. Deswegen, was einerseits so von der Geschäftsmodellbetrachtung natürlich erstmal so ein bisschen fraglich sein kann, ja, asset heavy, hat aber auch wahnsinnig viele Vorteile, was so die Kontrolle über das Geschäftsmodell auch angeht.
Ich dachte eher wegen der Geschwindigkeit, weil ich hatte Enpal hier auch schon ein paar Mal im Podcast und man hatte immer so das Gefühl, die skalieren zwar toll, aber natürlich noch irgendwie auf einer, also ich betrachte es mal gesamtgesellschaftlich auf einer relativ kleinen Flamme. Ne? Das war so mein, also das, was ich so ein bisschen nachteilig finde, weil bis die dann tatsächlich einen signifikanten Teil der Lösung darstellen, vergehen halt noch 10, 20 Jahre. Das war so eher mein Gedanke dabei. Aus eurer Sicht, wie gesagt, komplett Haken dran, es ist ein ganz toller Investoren-Case, glaube ich. Ne?
Ja, und ist natürlich so outside in 100%, verstehe ich total eine Perspektive. Versuch aber mal, also jetzt du beispielsweise angenommen, du hast außerhalb von Berlin ein kleines Einfamilienhaus und möchtest jetzt eine Solaranlage da gerne drauf haben. Und rufst jetzt mal bei einem Planer für so Solaranlagen an und bittest ihm ein Angebot zu machen. Der wird wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht ans Telefon gehen. Und falls er rangeht, dir sagen, dass ihr gerne in einem Jahr nochmal sprechen könnt, weil er dann vielleicht wieder Kapazität hat. Das heißt, dieser ganze Markt, der so auch von den Operations so schwierig zu wirklich zu managen, dass es da sehr viel Sinn machen kann, um eben diese Operational Excellence auch wirklich bieten zu können, das da selbst zu machen. Und genau das sind so einige der Gesichtspunkte, nach denen Enpal dann eben auch diese Full-Stack-Entscheidung getroffen hat.
Über die Investoren wissen wir jetzt, glaube ich, nicht so richtig viel. Ne? Jetzt bei der Runde, um das noch kurz abzuschließen, SET Ventures, die kannte ich nicht. 468 ist mit dabei, die kennt man schon, ne? Also
genau, SET Ventures ist so ein Sustainability- und Energy-focused Investor. Die sind jetzt scheinbar neu mit reingekommen und leiten die Runde an. Und 468 Capital war, glaube ich, davor auch schon dabei und macht jetzt wieder mit. Klaus, einer der bekannten Namen hier.
Genau, war im Handelsregister, auf Crunchbase noch nicht zu sehen, im Handel, also die neue Runde sowieso noch nicht, aber auch bei 468 im Profil bei Crunchbase nicht, aber im Handelsregister hat man gesehen, die hatten nach der ersten Runde etwas über 20%. Das ist, glaube ich, aber auch relativ normal bei so einer frühen Runde, ne?
Das ist solide auf jeden Fall.
Ja, solide. Cool. Du, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, E-Commerce ist so das habe ich ja kurz noch erwähnt, ist so das andere Thema, was irgendwie in Corona oder eines der Themen, die in Corona hochgegangen sind. Jetzt habe ich gerade beim Jochen Krisch gesehen, der hat ja diesen Glor 50 oder Glory, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, Index, wo sie da ihren Fonds haben. Der ist jetzt gerade gestern auf Unter-Corona-Niveau gefallen. Also man kann wirklich sagen, da ging eine Rakete hoch, eine Rakete wieder runter. Und jetzt würde man ja denken, eigentlich der Einzelhandel ist jetzt dann quasi der Profiteur von der E-Commerce-Delle wieder. Aber ich glaube, das ist auch nicht so. Ne? Der Einzelhandel, ich glaube, da haben wir eigentlich eher zwei Verlierer gerade. Ne?
Also generell ist natürlich die Frage, was jetzt die aktuelle Situation für einen Einfluss auf den gesamten Consumer-Spend haben wird. Und dann ist es auch relativ egal, ob das Ganze online ist oder eben offline. Da wird dann einfach der Umsatz runtergehen. Nichtsdestotrotz, du sagst schon so, die E-Commerce-Entwicklung ist natürlich im Vergleich zu den Corona-Jahren deutlich zurückgegangen. Und jetzt das Unternehmen, was wir jetzt heute noch besprechen, ist Swiftly, einfach weil die so eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt haben in den letzten Monaten. Swiftly hat jetzt gerade nochmal eine 100 Millionen Series C verkündet und das Ganze nur 6 Monate, nachdem wir eine 100 Millionen Series B geraced haben. Das heißt, 200 Millionen innerhalb von 6 Monaten, das ist schon nicht schlecht. Wir haben natürlich keine Insights in die Zahlen, wie sie sich entwickelt haben, aber angesichts jetzt einfach der Größe der Runde, haben sie sich bestimmt sehr positiv entwickelt und natürlich wahrscheinlich auch ein sehr smarter Move grundsätzlich jetzt vor dieser schwierigen Zeit, die potenziell ansteht, sich nochmal ein gutes Polster anzulegen. Und sie haben das Ganze ja auch auf einer attraktiven Bewertung hinbekommen. 1 Milliarde scheinbar, also Unicorn-Status mittlerweile bei 215 Millionen, die sie insgesamt eingesammelt haben. Also Hut ab.
2018 gegründet, ne? Also wirklich stark, ja.
Richtig. Ja, sehr schnelle Entwicklung. Der letzte Investor, der war mir zumindest nicht bekannt. BRV Capital Management heißen sie. Ist, glaube ich, ein Investor, der in Hongkong sitzt. 10 Investments bisher nur gemacht hat. Also kann ich auch nicht besonders viel zu sagen. Und davor die Runde wurde von Wormhole Capital angeführt.
Das cooler Name. Tatsächlich
das Family Office von dem Gründer von Clover Health, sehr erfolgreiches Healthcare-Unternehmen in den USA. Und beeindruckend, dass die auch so eine 100-Millionen-Runde da anführen konnten. Aber genau, deswegen so von der Finanzierungsrunden jetzt in letzter Zeit hat Swiftly da definitiv eine spannende Entwicklung hingelegt und Unicorn-Status erreicht. Und das Modell ist eben auch ein ganz spannendes. Du hast schon angesprochen, im so breiteren E-Commerce-Bereich oder um den breiteren E-Commerce-Bereich geht es. Und was Swiftly letztendlich ermöglicht, ist es dem eigentlich Offline-Retail-Unternehmen jetzt eben online zu gehen und insgesamt so digitale Services an die Hand zu geben. Das heißt, man kennt vielleicht so das größere oder mittelgroße so Kaufhaus in der Heimatstadt, wo es schon viele Sachen einkaufen kann, aber alles noch so ein bisschen undigital ist und so ein bisschen in der Vergangenheit steckt, die vielleicht selbst noch gar keinen Online-Store haben. Und sonst auch digital und nicht so 100% savvy. Und Swiftly ermöglicht es letztendlich so diesen Offline-Retailern einerseits eine digitale Kundenplattform zu bilden, die sowohl den gesamten Produktkatalog auch abbildet, aber bauen dann da drumherum noch super spannende zusätzliche Tools, wie beispielsweise Loyalty-Programme. Dass man so Kundenkarten digital ausgeben kann und Statuspunkte sammeln. Dann natürlich einen Online-Shop, wie gesagt, mit Integration in den Produktkatalog. Man kann dann sehen, welche Liefer- oder Pickup-Optionen der Shop anbietet, irgendwelche Promotions und Sales-Programme darüber auch machen. Und insgesamt, dadurch, dass man die Kunden dann nicht mehr nur analog im Geschäft hat, natürlich deutlich spannendere Daten über diese Kunden auch sammeln, also Analytics laufen lassen und darauf basierend dann eben auch so personalisierte Produktvorschläge, personalisierter Content und so weiter vorschlagen. Und ist wirklich so die, also es wirkt so wie der so Digitalisierungshelfer für die vorher analogen Retail-Unternehmen.
Hm. Ja, es gibt so Unternehmen wie Anchor Store, ne, weiß nicht, ob du die ein bisschen kennst, oder Fair.com, das sind ja auch so sehr stark gewachsene Unternehmen. Und dann habe ich aber irgendwie auch gedacht an den Stefan Schambach mit New Store, der ja irgendwie so zumindest im Online-Offline-Bereich da dieses hybride Modell sehr, sehr stark verfolgt. Also in der Ecke turnen schon, glaube ich, ein paar rum, aber zeitgleich ist das Unternehmen hier ja scheinbar, also Swiftly scheinbar auf einem sehr, sehr guten Weg und hat wahrscheinlich da irgendwie nochmal einen Engel gefunden, der sie nochmal abhebt, ne, von den anderen.
Ja, und ich meine, Anchor Store und Fair.com, die sind natürlich B2B-Bereich unterwegs. Ne? Das sind B2B-Marketplaces, was natürlich auch mal so ein bisschen was anderes ist, weil Swiftly ja eher so eine B2B2C-Lösung ist. Swiftly verkauft letztendlich an Retail-Unternehmen und die wiederum kriegen damit ihre Retail-Customers dann auf eine digitale Plattform. Und ja, ist eigentlich ganz spannend, dass man praktisch dann, wenn man zu seinem lokalen Einkaufsgeschäft geht, dann auch so eine digitale Einkaufsliste machen kann, eben Transparenz über Lieferoptionen, spezielle Offers irgendwie über die App. Ist, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung, die Swiftly da den Offline-Unternehmen ermöglicht.
Hm. Ja, weil ich sag mal so, als reiner Digitalmensch kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln, warum man oder wo eigentlich die Zukunft des Einzelhandels liegt. Ne? Dieser kleinen Läden, die werden es ja jetzt nicht, also egal wie sehr man sie unterstützt, die werden es ja nicht einfacher haben in der Zukunft. Und die Frage ist aber, welche Rolle können die spielen und was sind so die Grundvoraussetzungen, glaube ich, die man schaffen muss, um zumindest irgendwie mit der Nutzer-Experience im Web dann irgendwie was sie mithalten zu können, ne?
Genau, und ich meine, woran wir grundsätzlich bei Picos auch sehr, sehr stark glauben, ist so alles rund um E-Commerce-Infrastruktur, also Lösungen, die es letztendlich Leuten ermöglicht, die noch nicht digital waren, noch nicht online praktisch entweder ihre Produkte oder Services anbieten konnten oder einfach noch nicht eine umfangreiche Servicelösung rund um ihren Online-Shop anbieten konnten, dass man die eben enabled, das Ganze professioneller zu machen. Und so die Flagship-Beispiele dafür sind natürlich so Unternehmen wie Shopify, ist letztendlich auch eine Infrastrukturlösung, um jeder Mann und jeder Frau es zu ermöglichen, innerhalb weniger Minuten eigentlich einen Online-Store zu launchen. Und so in diesem breiteren Kontext würde ich jetzt auch Swiftly einordnen, also so wirklich Enablement-Lösung, um einerseits online zu gehen mit dem Produktkatalog, aber andererseits auch so digitale Zusatzservices anbieten zu können, um eine bessere Kundenexperience und damit dann auch den eigenen Umsatz entsprechend natürlich zu verbessern.
Hm. Oder vielleicht zum Abschluss, wenn wir schon gerade darüber sprechen, woran ihr so glaubt, woran glaubt ihr denn noch, was ihr noch nicht im Portfolio habt? Wer darf sich denn bei euch melden mit einer neuen Idee, wo du sagst, da warten wir noch drauf, die haben wir noch nicht?
Also grundsätzlich sind wir tatsächlich sehr, sehr offen für alle Themen. Wie gesagt, es gibt so ein paar Themen, die natürlich gerade sehr, sehr viel Rückenwind haben. Also wir verbringen gerade sehr viel Zeit in der breiteren also Energy-Tech-Markt. Wir verbringen auch weiterhin sehr viel Zeit so in Sustainability-Tech, sehen viel Potenzial in Healthcare nach wie vor, verbringen aber auch super viel Zeit in Themen wie Robotics oder DevOps. Also deswegen für uns wirklich schwer zu sagen. Wir sehen, glaube ich, überall noch sehr, sehr viel Potenzial und freuen uns immer von neuen Gründerteams zu hören, die jetzt gerade dabei sind, was zu starten.
Cool. Bastian, da hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Es waren ja jetzt insgesamt mit euren Portfoliounternehmen 6 Themen. Ja, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich glaube, wir haben alles besprochen.
Und man erreicht euch am besten entweder über eure Website wahrscheinlich oder dich auf LinkedIn, ne? Oder was ist der beste Kanal?
Ganz genau, über unsere Website. Da haben wir irgendwo auch unsere E-Mail-Adressen stehen, über die man uns erreicht. Sonst kann man mich jederzeit über LinkedIn oder Twitter oder sonst wo anpingen. Also wir freuen uns definitiv von allen neuen Gründerteams zu hören.
Sehr cool. Und ich freue mich aufs nächste Mal, Bastian. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, Jan. Mach's gut.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Das waren die Einordnungen von Bastian Haslinger, Vice President von Picus Capital, zu den Finanzierungsrunden von Frequenz und Swiftly Systems im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Lucille Bonnet, Managing Director von Alantra, anlässlich des Closings des Klima Energy Transitions Fonds in Höhe des Hardcaps von 210 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.